der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
Ja, Glück auf aus Gelsenkirchen. Ich bin Thomas vom Fußballtraining und ich feiere heute mein Podcast-Debüt. Und ich könnte mir eigentlich keinen besseren vorstellen als dich, Sam. Erstmal, weil wir uns schon seit vielen Jahren kennen, aber weil ich auch weiß, dass man mit dir super über Fußball reden kann, dass man sich da auch gerne mal verquatscht. Von daher freue ich mich sehr, dass du heute mein erster Gast bist und freue mich auf ein cooles Gespräch über Kinder, Nachwuchsfußball. Speziell dann natürlich auch, wie das hier so auf Schalke gemacht wird. Natürlich müssen wir dich auch mal kurz vorstellen. Sicherlich die Leute, die sich so in den Leistungszentren bewegen, die werden dich kennen. Aber es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der dich nicht kennt. Von daher würde ich dich kurz vorstellen. Sam Farocki, du bist seit 2007 Trainer in der Knappenschmiede, vor allem im Grundlagenbereich und bist jetzt auch seit einigen Jahren Koordinator des Grundlagenbereichs. Von daher ein super erfahrener Mann, was den Kinderfußball angeht. Ich weiß nicht, Sam, habe ich irgendwas vergessen, was vielleicht noch wichtig wäre zu erwähnen, was deine Person betrifft?
Ja, erstmal vielen Dank. Schön, dass wir euch heute hier begrüßen dürfen auf Schalke. Ich freue mich auch, dass ich mit dir ein bisschen über Fußball reden darf und ein bisschen über Fußball mich mit dir austauschen darf. Ist immer was Besonderes, wenn wir uns, wie schön du auch sagst, wenn wir uns verquatschen. Daher erstmal schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier auf Schalke seid. Eigentlich nicht. Verrückter Familienvater von zwei Kindern, die mir, ja, auch wenn ich nicht so häufig zu Hause bin, der Mama und der Papa das Leben zur Hölle machen. Aber ansonsten hat das eigentlich alles gepasst.
Sam, was ich bei dir ja sehr faszinierend finde, in diesen ganzen Jahren, in denen ich dich kenne, habe ich von dir, anders als jetzt bei vielen Trainern, die so im Grundlagenbereich unterwegs sind, gerade auch in den Leistungszentren, habe ich noch nie gehört, dass du irgendwie die Ambition hast, irgendwie mal U17, U19 Bundesliga-Trainer zu werden oder gar Profitrainer. Erstmal, ich weiß nicht, hast du es mir gegenüber vielleicht noch nie erwähnt? Oder ist es tatsächlich so, dass du dich im Kinderfußball siehst? Und wenn ja, also was macht für dich diese Faszination aus, dass du das schon so mega lange machst?
Es hat sich so ein bisschen entwickelt. Also ich weiß noch, meine ersten Tage und ersten Schritte hier auf Schalke, als ich drüben im Büro von Sven Hübscher und Norbert Elgert saß, weiß ich noch, bei ihm im Büro war so ein großes Bild von einem Trainer, der auf den Knien auf Augenhöhe mit einem kleinen Jungen quasi über Fußball und was angezeigt hat. Und das Bild hat sich ja immer noch so fest in meinem Kopf und das Gespräch ging vor allem darum, dass Norbert auch so ein bisschen mich in eine Richtung auch ja bewegt hat, dass er gesagt hat, okay, wir freuen uns, dass du hier auf Schalke startest und versuch einfach in dem, was du gut kannst, der Beste zu werden. Und ja, so hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt im Laufe der Zeit. Man muss natürlich sagen, ich hatte ja auch wirklich fantastische Trainerkollegen und auch die ersten Jahre wirklich tolle Cheftrainer, an deren Seite ich arbeiten und auf dem Platz stehen durfte, von dem man viel mitgenommen hat. Und ja, die Faszination ist halt einfach das Besondere, das Strahlen, die Augen der Kinder, wenn die aus Liebe zum Spiel auf dem Platz stehen und Dinge machen. Und wenn sie dann sehen, wenn wir gemeinsam Dinge entwickeln, dass sie funktionieren und dass sie anhand dieser ja erfolgreichen Aktion in ihrem Spiel Dinge für sich weiterentwickeln. Und diese Freude und dieser Spaß, diese Faszination macht diesen Kinder- und Grundlagenbereich einfach aus, diesen Kinderfußball. Und das gibt einem als Trainer, als Papa und als Menschen einfach so viel mehr als vielleicht andere Dinge. Und durch diese Begeisterung, die sich dann halt daraus auch entwickelt hat, hat sich einfach für mich auch das so manifestiert, dass ich gesagt habe, da drin möchte ich, ohne dass das jetzt arrogant ist oder so, da möchte ich der Beste werden. Da möchte ich einer der Besten sein, dass man in, egal wo in Deutschland, dass man darüber spricht und sagt, egal ob man ihn liebt oder hasst, ja, den Sam Faruqi, den kennt man. Das ist doch der Jugend- und Kindertrainer bei Schalke 04.
Also die Liebe ist nach wie vor so groß wie an Tag 1, als du hier angefangen hast und du siehst dich auch weiterhin in dem Bereich.
Ja, es macht halt einfach unheimlich viel Spaß. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, ob ich ihn besserer oder schlechterer U17-Trainer wäre. Ich habe es halt noch nie gemacht. So, deswegen kann ich auch gar nicht sagen. Natürlich, wenn man dieses Spiel liebt, dann kann man natürlich sich auch mal vorstellen, irgendwann vielleicht auch mal eine U17 oder U19 oder wie auch immer zu trainieren. Aber aus meiner jetzigen Perspektive heraus würde ich sagen, weiß ich nicht, ob ich das so gut könnte, wie das, was ich einfach jetzt aus voller Begeisterung und Leidenschaft machen darf.
Jetzt ist ja der deutsche Nachwuchsfußball, der steht ja aktuell schon ordentlich in der Kritik, muss man sagen. Du hast jetzt natürlich auch so eine ganze Spanne schon mitbekommen. Du hast endlos viele Jahrgänge gehabt, die durch deine Hände gegangen sind. Inwiefern hat sich denn da überhaupt etwas verändert und was hat sich verändert? Im Positiven wie Negativen natürlich.
Das ist natürlich eine besondere Frage, weil da könnte man jetzt aus verschiedenen Bereichen, man könnte philosophisch werden, man könnte jetzt fachlich werden, man könnte sozial, politisch oder sozial, ja, kritisch werden, um das Ganze zu betrachten. Ich glaube, man muss das, wenn man das ganzheitlich betrachtet, muss man, glaube ich, alles so ein bisschen mit einbeziehen, um zu schauen. Früher war es halt anders, dann, ich hatte so das Gefühl, dass die Jungs, also als ich hier angefangen habe oder anfangen durfte, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, hatten unsere Mannschaften, die waren vielleicht alle nicht so technisch begabt und versiert wie heute die Jungs, die alle noch zusätzlich in irgendwelchen Fußballschulen und in irgendwelchen zusätzlichen Programmen ihre technischen Fertigkeiten weiterentwickeln können. Die hatten aber eine ganz andere Mentalität. Die Jungs früher hatten einfach einen, da war so eine Energie, da hat es gebrannt. Da hat es auch mal geknallt, weil es total unkonventionell und auch nicht technisch so fein war. Aber diese Energie, die daraus dann so eine Intensität im Spiel entwickelt hat, die war schon außergewöhnlich. Und die ist jetzt anders geworden, weil ich glaube, einfach viele Dinge auch einfacher geworden sind im Leben. Da kommt man wieder auf einer anderen Ebene, soziale Netzwerke und so. Wenn man Probleme hat, man googelt, man findet sofort eine Lösung. Das gab's halt früher nicht. Du musstest dann schon dich irgendwie mit der Thematik befassen und vielleicht auch mal in irgendein Buch reinschauen und irgendwo was raussuchen. Und es war schwieriger, auf Fragen oder auf Situationen Lösungen zu finden. Und heutzutage wird alles einfacher und alles wird den Kindern abgenommen und auch den Erwachsenen. Und ich glaube, auch diese Thematik führt dazu, dass du natürlich dann auch eine ganz andere, ja, Mentalität an Kindern und Persönlichkeiten auf dem Platz hast. Und dadurch verändert sich natürlich auch das Spiel. Dadurch hast du vielleicht nicht mehr so diese Jungs, die so von sich aus Lust haben, noch mehr an ihre Grenzen zu gehen, weil wenn es halt kompliziert oder schwer wird, irgendjemand, ja, fängt uns schon auf. Und ich glaube, da könnte man jetzt noch weiter philosophisch und noch viele weitere Themen mit einbeziehen. Und um das Ganze, wenn man das also wirklich ganzheitlich betrachtet, auch gewissenhaft beantworten zu können. Es ist halt anders, ich will nicht sagen schlechter oder besser, oder es ist halt anders geworden und so war es ja immer. Und ja, wenn man jetzt auch darauf eingeht, was den Fußball anbelangt, ich glaube nicht, dass wir nicht weiterhin gesegnet sind mit vielen verschiedenen Charakteren, an Spielertypen, an Spielern mit besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten und besonderen Voraussetzungen. Ich glaube, das dass man das, wenn man da auch wieder die Kräfte bündelt und die ganzen Experten aus den verschiedenen Bereichen mit ihren verschiedenen, unterschiedlichen Kompetenzen zusammenführt, glaube ich, dass wir immer noch, ja, wie soll man sagen, immer noch eine Bestmarke im weltweiten Fußball sein können und sein werden.
Also das Thema Mentalität, das hört man ja oft. Ich war jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, dass die Spieler technisch besser sind, weil man ja gerade was die individuelle Qualität betrifft, da häufig bemängelt wird, dass die Spieler eben nicht mehr, dass sie die nicht mehr in dem hohen Maße haben, wie sie sie früher hatten. Kannst du da vielleicht nochmal, also das finde ich sehr spannend, weil das echt eigentlich immer gesagt wird, dass die Qualität nicht mehr so gut ist individuell, sondern dass sie eher taktisch gut ausgebildet sind.
Das musst du halt immer darauf beziehen, also aus welcher Perspektive und aus welchem Bereich betrachtest du das Ganze. Wenn man jetzt aus einem Bereich das Ganze betrachtet, wo im Leistungsfußball viel mehr auf gruppendynamische, taktische Dinge den Fokus legt, wo man natürlich auch sagt, er spielt den Ball, natürlich, dann siehst du ja auch gar nicht, was der Spieler eigentlich für technische Fähigkeiten besitzt. Aus unserem Bereich, wo du den Spieler begeisterst und motivierst, mach mal und geh ruhig ins Dribbling, schau, dass du eine gute Mischung findest und dann Lösungen entwickelst mit deinen Fähigkeiten, ist natürlich dann auch wieder eine ganz andere Perspektive, um das Ganze bewerten und beurteilen zu können. Ich glaube, was diese Diskussion anbelangt, hat da was damit zu tun. Technisch sind die Jungs besser, aufgrund der Voraussetzung, dass du mit all diesen zusätzlichen Angeboten, die die Kinder in, vor allem in den Bereichen 6 bis 11, 12 annehmen durch externe Anbieter, führt dazu, dass die Jungs alle am Hütchen alles können. Die können alles, auch beidseitig und auch beidfüßig. Und da kommen wir jetzt genau zu der Thematik, wo dann jetzt die Leute sagen, ja, aber können die nicht anwenden oder wenden sie nicht an, weil durch diese Anbieter, dass durch diese reinen Übungsform alles sehr gut beim Jungen am Hütchen aussieht und die könnten alle bei YouTube und wer weiß wo ihre Skills zeigen und das würde super aussehen. Die Umsetzung im Spiel, um das Komplexe mit einzubeziehen, das ist die Problematik. Und da haben wir halt natürlich dann auch versucht, anhand dieser Voraussetzung, auch da wieder nicht negativ, nicht, dass es schlecht ist, sondern es ist eine Herausforderung für uns, dass wenn das aktuell so ist, was müssen wir dann in unserer täglichen Arbeit, würde ich es nicht nennen, in unseren täglichen Spielen und Momenten auf dem Platz einbeziehen, damit wir diese Kombination von diesen ganzen Hütchendribblern verbinden können mit dem Komplexen aus dem Spiel. Und da haben wir uns dann da fokussiert, dass wir gesagt haben, wir machen es so komplex wie möglich. Wenn man jetzt die aktuellen Studien auch wieder nimmt, diese ganze methodische Reihe hat sich ja auch verändert, dass man jetzt nicht mehr sagt, vom Leichten zum Schweren, sondern mach's mal komplex. Fang doch mal mit dem Schweren an und guck mal, wie weit die Jungs kommen. Und das ist ja dann auch die genaue Herangehensweise, warum wir über Super Mario Effekt sprechen, warum wir sagen, der beste Lehrer für die Kinder ist nicht der Trainer, der den sagt, lauf links, lauf rechts, dribbel hier, dribbel da, sondern das Spiel selber. Deswegen spielen wir einfach, um Fußballspielen zu entwickeln.
Also geht es letztlich darum, diesen Übertrag einfach zu schaffen, vom Üben hin zum Spielen und das auch wirklich im Spiel anwenden zu können.
Ganz genau.
Dann passt es natürlich.
Ganz genau, ganz genau. Weil die Kinder früher, die hatten diese Mentalität und denen hast du was beigebracht, hast du am Hütchen was beigebracht, weil die hatten ja früher nicht noch die Fußballschule und sind da hingegangen, die hatten nur das Training bei uns. So, und jetzt, die kommen ja zum Teil dann von irgendwelchen Trainings zu uns ins Training. So, und dann weiß ich schon, ja, der kann dribbeln, der kann links, rechts Fuß, der kann 10.000 Mal im Stringwechsel hochhalten. Aber was er nicht kann, wann setze ich welche technischen Fähigkeiten in den jeweiligen Spielsituationen an?
Ist das auch mit ein Grund, warum ihr dann auch eure Trainingsmethodik verändert habt? Weil ihr erkannt habt, okay, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel mit denen isoliert üben, sondern wir müssen halt quasi den nächsten Schritt machen und die Spieler dahin bekommen, dass sie das Ganze auch im Spiel umsetzen können. Ist das so mit ein Hauptgrund, kann man das so sagen?
Ja, wir haben früher ja auch immer schon versucht, reine Übungsform, also diesen analytischen Teil, wenn man es so möchte, haben wir ja auch immer schon versucht, spielnah zu machen. Haben aber jetzt noch gemerkt, wir müssen es noch komplexer machen, weil einfach die Übersetzung extrem wichtig ist, damit sich das in den Köpfen der Kinder manifestiert. Damit diese Straßenfußballer wieder, der in der, wie wir es früher kennen, der auf der Straße anhand der Voraussetzungen, der hat den gegen den großen 14-Jährigen und den gegen den kleinen 6-Jährigen gespielt und hat selber aus der Situation heraus Lösungen für sich entwickelt. Und die waren dann, das ist dann quasi das, was sich in seinem Spiel manifestiert hat. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen dann das in unserem Spiel übertragen, damit einfach der Spieler in jeder Zeit erkennt, wann ergibt, welche Voraussetzungen sind. So, und das haben wir natürlich auf der einen Seite gemacht, weil wir uns einfach mit der Gesamtsituation beschäftigt haben und gesagt haben, das ergibt Sinn, weil da entwickelt sich da gerade so eine gewisse Dynamik in der Gesellschaft, in den Köpfen der Kinder und in den Fußballern. Und zum anderen, aufgrund der Voraussetzung, warum kommen denn die Kinder zum Fußball? Die kommen nicht, weil sie irgendwo eine Übung gesehen haben und fanden das cool, sondern die kommen, weil die das Spiel gesehen haben. Und die kommen zum Fußball, weil sie gerne Fußball spielen und nicht, weil sie gerne üben. Und dann haben wir gesagt, okay, aufgrund dieser Voraussetzung, ja, dann spielen wir halt mehr. Und du kannst ja immer noch das Spiel so einfach oder so komplex gestalten wie möglich als Trainer, um den jeweiligen Spieler anhand seines Levels, seiner Fertigkeiten, seines Alters, seiner kognitiven Voraussetzungen, seiner kompletten Voraussetzungen dann auch Rahmenbedingungen zu schaffen, dass er sich weiterentwickeln kann.
Ihr seid ja auch mit euren Mannschaften immer ja, deutschlandweit unterwegs, auf Turnieren, sogar international. Gibt es da auch so regionale Unterschiede, wo du sagst, da gibt es irgendwie mehr die Spielertypen, da gibt es irgendwie mehr die Spielertypen, vielleicht auch, wie gesagt, in anderen Ländern gibt es mehr 1-gegen-1 Spieler. Kannst du da irgendwas über die ganzen Jahre so feststellen, wo du sagst, da gibt es echt Unterschiede?
Ja, es ist wirklich spannend, weil es wirklich so, du kannst, wenn du weißt, wie so eine gewisse Energie in einer besonderen Stadt wie Berlin ist, dann kannst du dir ja schon vorstellen, was da für Typen sind. Frankfurt, die Spieler, was da für Typen sind. Also es ist schon so auffällig, dass eine gewisse Intensität unterschiedlich ist, eine gewisse andere Dynamik und auch eine gewisse andere Energie und Begeisterung auf dem Platz steht, wenn du Jungs aus dem Norden hast, die zusammenspielen und die auch aus dem Norden kommen, als Jungs, die quasi auf Beton in Berlin in irgendwelchen Käfigen spielen oder in Frankfurt oder hier bei uns, ich sag mal, im rustikalen Ruhrgebiet. Das merkst du schon. Das ist schon auffällig. Wird immer enger, rückt immer näher zusammen, weil allein die gesamtgesellschaftliche Situation irgendwie auch überall sich gleich gerade so entwickelt. Also so fühlt sich das an, dass du natürlich auch überall dieselben Typen hast. Die hast du überall auch, verschiedene. Und was ich spannend finde, ist, du hast auch wirklich Vereine, wo du merkst, die setzen auch mehr auf diese Spielertypen oder auch weniger auf diese Spielertypen. Und dann hast du natürlich auch eine ganz andere Dynamik innerhalb der Mannschaft. Das, finde ich, sieht man auch über die ganzen Jahrgänge hinweg. Und was aber bei unseren Jungs besonders ist, und das sagt uns jeder Trainer aus jeder Region, wir sind halt extrem gesegnet durch den Wettkampf, den wir jedes Wochenende haben, weil wir halt durch dieses Ballungsgebiet hier im Ruhrgebiet mit so vielen Nachwuchsleistungszentren ist die Konkurrenz so hoch und die Spiele und die Wettkämpfe am Wochenende sind jedes Wochenende auf höchstem Level. Und da beneiden uns viele aus den anderen Regionen, dass sie sagen, ja, ihr habt halt den Vorteil, ihr spielt jedes Wochenende auf diesem Level. die Jungs in Hamburg, die haben vielleicht in dem Altersbereich 2-3 Spiele im Monat oder noch weniger, wo du sagst, da werden die Jungs wirklich gefordert in dem Sinne. Und unsere Jungs, die das ist ja hier Wahnsinn, was da für Energie, du kennst ja selber noch, was da zum Teil was für ein Feuer auf dem Platz da entfacht wird, wenn die Jungs am Wochenende, und die schenken sich ja gar nichts. Also das ist schon... Ja,
das stimmt, das war schon immer extrem, ist scheinbar dann auch so geblieben. Du hast jetzt natürlich das Positive herausgestellt, hier im Ruhrgebiet zu sein, in diesem Ballungsgebiet, wo es so viele Leistungszentren gibt. Es gibt natürlich aber auch die andere Seite, dass es eine extreme Herausforderung ist, auch teilweise ein Kampf um Talente. Wie ist das hier so? Also ich meine, ihr habt vor allem jetzt den ganz großen Konkurrenten Borussia Dortmund. Ja, welche Herausforderung ist das?
Also ich könnte jetzt in vielen verschiedenen Richtungen könnte ich anfangen zu sprechen. Also auf der Ebene, wo wir uns bewegen, ist der Vorteil erstmal der, dass wir auch auf einer gewissen Ebene auf Augenhöhe miteinander auch sehr kollegial und auch freundschaftlich sprechen können und uns auch austauschen können. Und ich bin da sowieso nicht so derjenige, der zu sehr dann emotional mit der königsblauen Brille das Ganze betrachten möchte, weil ich bin verantwortlich für Kinder und muss natürlich da gewisse Werte vermitteln. Und wenn ich diese Werte auch mit Leben füllen muss, dann, ja, dann lebe ich sie auch zu 100% vor. Und dann wirst du auch nie von mir hören, dass ich mit dem Finger auf irgendwelche Nachbarvereine zeige, egal ob es VfL Bochum ist, ob es Borussia Dortmund ist. Und alle diese Vereine machen ja auch mit dem, was sie machen, auch wirklich alle gute Arbeit. Und mir steht es gar nicht zu, deren Arbeit auch zu bewerten. Möchte ich auch gar nicht. Mein Fokus ist immer, dass wir mit unserer Arbeit, mit dem, was wir machen, uns von den anderen absetzen. Und da muss ich sagen, ohne dass das jetzt auch vielleicht zu überheblich klingt oder zu arrogant oder das hat schon eine Sache mit Selbstbewusstsein zu tun, dass wir in der Knappenschmiede aufgrund der Persönlichkeiten, aufgrund der Menschen, aufgrund der täglichen Arbeit, mit der wir uns befassen, besser zu werden, egal ob es methodisch ist, egal ob es Prinzipien sind, egal ob es Inhalte sind, ob es Spielideen sind, Qualitätskriterien sind, sind wir extrem gesegnet mit hervorragenden Menschen und hervorragenden Persönlichkeiten, die dieses ganze Leben der Knappenschmiede schon gar nicht negativ gegenüber den anderen, sondern positiv gegenüber uns von den anderen absetzt. Und das merken wir vor allem dann da unten, dass wenn wir immer noch so diesen Kampf um begabte Spieler haben, dass es uns vor allem in dem Grundlagenbereich, wo es noch nicht um materielle Dinge geht, um vielleicht finanzielle Dinge geht, um Zugeständnisse, um Champions League Karten und Einladungen und irgendwas, sondern da geht es darum, wo die Eltern und die Kinder sich noch mehr damit befassen, was sind da für Menschen, was sind da für Typen, die dann mit meinem Kind auf dem Platz stehen und was ist deren Idee von Fußball und Entwicklung und Ausbildung. Und alle diese Eltern, die sich wirklich mit diesen Themen befassen, da muss man sagen, ohne dass das jetzt überheblich ist, die kommen dann auch schon lieber zu uns. Und wenn ich dann selbst mit meinem Trainerkollegen bei VfL Bochum, mit dem ich gestern Abend noch gesprochen habe, der ruft mich dann an, ohne jetzt dann sauer zu sein, und gratuliert uns, wenn dann ein neuer Spieler, an den alle drei NLZs aus der Ecke hier dran waren, der freut sich dann auch und sagt, Glückwunsch, Sam, hast du wieder dafür gesorgt, dass einer, der sich aussuchen könnte, wohin er geht, dann zu euch kommt. Und da merkt man schon, was für eine Energie und was für eine Strahlkraft die Knappenschmiede hat.
Du beschreibst das sehr positiv. Ist auch alles okay. Trotzdem ist es natürlich auch so, ihr fangt in der U9 an. Ich glaube, eine Zeit lang habt ihr es auch mal in der U8 gemacht. Am Ende ist es ja schon so, wenn ihr jetzt zu U9 eure Mannschaft zusammenstellt, dann ist es nun mal so, dass wenn ein Talent sich für ein NLZ entscheidet, das dann erstmal wieder da rauszubekommen und für sich zu gewinnen, ist erstmal sehr schwierig. Was bedeutet das Ganze denn für euch im ganzen Scouting-Rekrutierungsprozess, dass ihr eben diese Konkurrenzsituation habt? Würdet ihr vielleicht sogar, wenn ihr nicht in diesem Ballungsgebiet wärt, sagen, den Grundlagenbereich, so wie das zum Beispiel ja Hoffenheim macht, den schenken wir uns und wir fangen in der U12 an und darunter arbeiten wir irgendwie mit Partnervereinen und sorgen dafür, dass die Jungs da schon gut ausgebildet werden.
Könnte sein, kann ich jetzt gar nicht so sehr beantworten, weil das müssten, glaube ich, auch andere Verantwortliche dann beantworten. Dass diejenigen, die dann dafür das entscheiden müssten, ob wir es machen oder nicht. Ich glaube auch, dass wenn dieser Konkurrenzkampf in der Form nicht wäre, dass man vielleicht auch seine Kräfte bündeln könnte und sagen könnte, wir können noch mehr unsere Manpower dann in die Ausbildung der regionalen Vereine, in die Trainer investieren, weil das einfach enorm wichtig ist. Da legen wir ja aktuell schon sehr viel Wert drauf und versuchen auch unsere Trainer aus Gelsenkirchen und aus der näheren Umgebung ja besser zu machen, weil je besser die sind, desto größer ist das Pool an begabten Kindern, die dann vielleicht dann auch den Schritt in die Knappenschmiede schaffen können. Könnte sein, aufgrund dieses Konkurrenzkampfs, den wir haben, müssen wir natürlich auch schon im Grundlagenbereich tätig sein, um da einfach schneller zu sein als die anderen. Schneller bedeutet schneller in der Sichtung und vor allem so persönlich und so passend wie möglich im Sinne der Spielertypen, die zu Schalke 04 und zu der Knappenschmiede passen. Das ist halt natürlich auch immer ganz wichtig, was vielleicht viele in dieser Gesamtbetrachtung auch vielleicht gar nicht so in erster Linie sehen, dass wir unabhängig von den technischen Fähigkeiten, von der Schnelligkeit, von der Intelligenz, also Spielintelligenz, natürlich auch auf die Persönlichkeit achten. Also mir ist es sehr wichtig, dass ich auch eine gewisse Typen und gewisse Spieler in meinen Teams mit drin habe, die einfach zu Schalke auch passen. Dieses Ganze so ein bisschen so dieses Rustikalere, diese Kumpels, diese Malocher, die gehören auch mit dazu. Und die sind dann vielleicht auch nicht die Begabtesten, aber das muss in diesem Gesamtkonstrukt eine Gruppe bilden, die einfach mit unterschiedlichen Typen, Fähigkeiten und Charakteren gemeinschaftlich sich helfen, besser zu werden. Und da musst du in diesem Konkurrenzkampf, den du hast, du musst schneller sein, weil es gibt Vereine, die haben 10-mal so viel Scouts wie wir. So, dann müssen unsere Scouts einfach so effizient und so effektiv arbeiten. Und da muss man sagen, da sind wir trotz der geringen Manpower auch extrem gesegnet durch wirklich richtig gute Typen auch, die einfach so ein Gespür dafür haben. Also wenn ich jetzt das Beispiel nehme mit unserer neuen U9, wir hatten in der Sichtung knapp 60 Kinder. Und davon waren wirklich, alle 60 hatten ihre Daseinsberechtigung. So, und da sind wir einfach auch gesegnet und sehen, dass egal, was drumherum passiert, medial passiert, was auf den Verein einprasselt, dass wir immer noch so viele Begehrlichkeiten bei diesen begabten Kindern schaffen, die einfach extrem Lust haben auf Schalke 04. Und das müssen wir dann bei den Jungs im Herzen weiterhin mit Leben füllen, dass dann nicht irgendwann materielle Dinge dazu führen, dass vielleicht dann ein Spieler, der dann 3-4 Jahre bei uns war, dann doch woanders hingeht. Und es passiert leider immer wieder. Und von 10 Spielern, die angesprochen werden, bleiben 8. Aber 2 werden leider auch gehen.
Jetzt nochmal zurück, was so Spielerverpflichtungen, ich will da gar nicht allzu sehr drauf rumreiten, aber ich finde es halt super interessant hier in dieser Region. Ich glaube auch für Leute, die halt nicht aus dieser Ecke kommen, ist das auch nochmal super spannend, wie ihr mit der Situation umgeht. Wie überzeugt ihr einen Spieler, hier hinzukommen und nicht eben zum VfL Bochum oder zu Borussia Dortmund? Was sind so die Kernelemente, wo ihr sagt, ey, Bub, das lohnt sich, hier hinzukommen und nicht dahin?
Jetzt würde ich ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und würde ja so ein paar Geheimnisse verraten. wo dann vielleicht der ein oder andere Kollege von dem anderen NLZ sich das abgucken könnte. Deswegen ist das natürlich schwer, wenn ich jetzt sage. Was ich sagen kann, ist, wir konzentrieren uns voll auf den Spieler. Der Spieler steht im Zentrum. Vor allem, der Spieler muss das Gefühl bekommen, dass man sich mit dem Kind, mit der Familie befasst hat. Das ist enorm wichtig. Und da sage ich, vor allem in dem Bereich, wo wir uns bewegen, die Sozialkompetenz steht vor allem. Und dann kommt natürlich hinzu, und das ist jetzt auch wieder nicht irgendwie überheblich oder arrogant, sondern es hat natürlich auch was damit zu tun, dass wenn die Eltern sich mit den Menschen dann befassen und mit den Typen und merken, das ist authentisch, das ist ehrlich, was die da gerade sagen, dann hat man natürlich auch ein ganz anderes Gefühl. Der Puls schlägt anders von deinem Gegenüber, wenn er das Gefühl hat, der meint das gerade ernst, was er über uns, über mein Kind oder über den Spieler. Und das muss ehrlich sein. Und das muss nicht irgendwas Gespieltes, so, oh, wir finden dich ganz toll und super und komm zu uns, wir sind die Geilsten, die sind doof, die können die Kacke, und die machen alles doof und wir sind die Besten, sondern es muss ehrlich sein und du musst den Menschen das Gefühl geben, dass du vor allem im Bereich der sozialen Intelligenz, in deinen sozialen Kompetenzen auch so authentisch wie möglich das rüberbringen kannst, warum du der Überzeugung bist, dass dieser Spieler oder dieses Kind hier gut aufgehoben ist. Ohne, dass der Spieler hier hinkommt, weil er irgendwelche Zugeständnisse bekommt.
Jetzt ist es ja du bewegst dich ja in einem Bereich, in Altersklassen, wo die Talentprognose eigentlich brutal schwierig ist, um nicht zu sagen, eigentlich unmöglich. Das heißt, wenn ein Spieler in der U9 bis U11 top ist, heißt das noch lange nicht, dass er Profi wird, dass er auch in der U15 bis U19 auch noch top ist. Gibt es trotzdem in diesen ganzen Jahren, du hast ja unfassbar viel Erfahrung, gewisse Dinge, wo du sagst, da merkt man dann schon, also die Jungs in den ganzen Jahren, die ich hatte, die es irgendwie geschafft haben, was auch immer jetzt geschafft dann heißen mag, die hatten das und das. Und das ist eigentlich immer so ein guter Indikator für Spieler, dass sie dann auch, je älter sie werden, sie trotzdem noch zu Top-Talenten in Deutschland oder der Region zählen.
Boah, mit der Anzahl an Jahren und wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lassen würde, vor allem auch den Spielern, die man im Kinderfußball erlebt hat, im Grundlagenbereich, die dann jetzt quasi ihren Traum, Fußballprofi zu werden, erreicht haben, kann ich dir gar keine Formel sagen und sagen, der hatte das und der hatte das, was ihn dazu geführt hat. Was ich aber, wenn ich jetzt mal so alle die Jungs mal so in eine Kategorie, was sie alle hatten, die hatten eine richtige Einstellung. Die hatten eine richtige Einstellung.
Was heißt in dem Fall Einstellung?
Motivation, Bereitschaft. Bereitschaft, einfach Lust zu haben, an seine Grenzen zu gehen. Und das nicht nur einmal, sondern immer. Und egal, wie schwer das Level auch mal war, egal, wie schwer die Voraussetzungen auch mal waren, ist immer positiv aus der Sache rausgegangen. Ist immer mit dem Gedanken, okay, war jetzt schwer, nächstes Mal mache ich es besser und ich gebe nicht auf. Ich bleibe immer dabei. Und das muss man sagen, das kann man bei all den Jungs, es wäre natürlich unfair, wenn ich jetzt ein paar Namen nenne, weil man dann vielleicht auch wieder ein paar Namen vergisst, aber also wenn ich jetzt an Mehmet Can Aydin denke, der war natürlich extrem begabt mit 10, 11 und auch als er noch bei Gladbach gespielt hat, war der immer der Ausnahmespieler, weil er auch von seinen Fähigkeiten besser war als die anderen. Was du halt Kindern nicht mitgeben kannst und was halt schwer ist, ist halt diese Lust, diese Begeisterung, diese Freude, an seine Grenzen gehen zu wollen, immer besser werden zu wollen. Das kannst du manchmal so punktuell bei jemandem so ein bisschen rauskitzeln, indem du mal grummelst oder mal motivierst und mal applaudierst.
Aber muss schon von dem Spieler kommen.
Muss schon von dem Spieler kommen. Das ist schon so etwas, wo ich sage, bei all denen, die, wo ich jetzt so jetzt auf Anhieb, bei denen, die mir einfallen, das waren halt Typen, die musstest du nicht kitzeln, an seine Grenzen zu gehen. Und die waren auch immer positiv. Also selbst wenn ich an den Tobi Fleckstein, der jetzt bei MSV spielt, der war nie der begabteste Fußballer, aber der war immer da, der hat immer versucht, an seine Grenzen zu gehen, immer positiv und ein sehr, sehr gesundes, auch, ja, wenn man es vielleicht sagen darf, auch Elternhaus gehabt. Also sehr, sehr ruhig.
Ja gut, das gehört ja auch dazu, ne? Also ich meine, das sind die prägenden Figuren im Leben, vor allem wenn man so klein ist.
So, die
einen Einfluss haben, das steht, glaube ich, außer Frage, ne?
Die ganz unaufgeregt dann auch einfach quasi beobachten, ist mein Kind glücklich, geht's ihm gut, ist das Kind gesund, super, dann mach.
Du hast ja auch vorhin gesagt, dass du, also wenn du so eine Mannschaft zusammenstellst, auch sehr auf Typen achtest. Ist es genau deswegen, hat sich das vielleicht auch, als du mit den Jahren diese Erfahrung gemacht hast, auch dahingehend verändert, dass du vielleicht auf den einen oder anderen Top-Fußballer eher verzichtet hättest, wenn du sagst, dass die Einstellung nicht die richtige ist?
Ja, wenn das ganze Paket dann nicht passt, weil du das Gefühl hast, das ist dann vielleicht eh ein Spieler, der dann sobald irgendwie was Besseres kommt und materielle Dinge oder wie auch immer eine Rolle spielen, der ist dann sowieso weg, dann befasse ich mich dann natürlich auch eher mit dem Spieler, von dem ich das Gefühl habe, der hat einfach richtig Lust und richtig Bock auf diese Aufgabe und diese Mission, auf Schalke seine Träume zu verwirklichen.
Würdest du eher einen hochtalentierten Fußballer nehmen mit einer richtig schlechten Einstellung oder einen weniger talentierten mit einer absoluten Top-Einstellung?
Einstellung ist immer. Weil
ganz sicher?
Mit der Einstellung, den Rest können wir dem beibringen. Okay. Denn, also ohne, dass das jetzt auch falsch rüberkommt. Ich glaube, du weißt, wie ich das meine. Aber du weißt ja, wenn man über Tipps spricht, Technik, Intelligenz, Persönlichkeit, Schnelligkeit, dann gibt es halt von diesen Voraussetzungen gibt es halt Teile, die kannst du leicht und schnell vor allem bei den Jungs in dem jüngeren Alter beibringen und entwickeln.
Will ich gerade sagen, Entschuldigung, dass ich hier ins Wort falle. Auch da, ich meine, Menschen verändern sich gerade so junge Menschen verändern sich. Also nur weil er zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht die Einstellung hat, kann er dir ja trotzdem, hast du bestimmt auch mal den einen oder anderen gehabt, wo sich das total positiv entwickelt hat. Ne?
Also ich habe vor ein paar Tagen noch mit Memo war ich in Kontakt und der Memo hat selbst Memecan Aydin, genau. Memecan Aydin und Memo hat selber gesagt, ich hatte Phasen, da habe ich aufgrund meiner Begabung mich darauf ja zurückgelehnt und gespielt, weil alle gesagt haben, oh, der ist da und bla und hier und hat aber dann auch irgendwann gemerkt, um jetzt in dieser Phase, aber nochmal muss ich mehr machen. Ich muss mehr machen, von mir aus. Ich muss, und natürlich gab es natürlich auch den einen oder anderen, der ihn natürlich auch begeistert hat, dazu noch mehr machen zu müssen. Das muss man ja auch sagen. Und ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, dass Norbert natürlich auch jemand ist, der nochmal derjenige ist, der die Besonderheiten nochmal rausholen kann, um die Jungs vorzubereiten auf das, was dann vielleicht ihren Traum oder ihr Ziel zu verwirklichen, dann worauf es dann am Ende auch nochmal ankommt. Ich würde aber immer sagen, dass der Spieler mit der richtigen Einstellung, den würde ich immer vorziehen, weil technische Voraussetzungen kann ich einem Jungen immer beibringen. Das heißt natürlich nicht.
Eure Jungs sind ja auch immer schon, die haben ja auch schon eine gewisse Qualität.
Natürlich, also nochmal, wir haben ja in diesem Bereich Tipps, wir schauen ja schon auch auf die technischen Voraussetzungen. Wir schauen ja auch schon auf die Intelligenz, vor allem die Spielintelligenz. Wir schauen aber auch auf die Persönlichkeit. Und natürlich eure Schnelligkeit ist auch etwas, das kann man ja schwer beibringen. Also ist ja auch etwas, das vielleicht dann mit der richtigen athletischen Ausbildung und mit der Entwicklung der Skelett und Muskulatur sich natürlich auch nochmal entwickeln kann. Aber dann heißt ja nicht, dass ein schneller Spieler in der U9, in der U15 immer noch ein schneller Spieler ist. Und ein langsamer Spieler in der U9 nicht in der U15 ein schneller Spieler werden kann.
Ich gebe jetzt, war ein bisschen provokant gefragt. Ich habe natürlich unter den Teppich gekehrt, dass so eine gewisse Grundqualität haben alle. Ansonsten sind sie, glaube ich, gar nicht in diesem Sichtungsprozess hier drin. Jetzt hast du über die Eltern logischerweise als prägende Figuren gesprochen. Genauso sind es aber die Trainer. Ich sage mal, gerade wenn man eine Mannschaft in der U9, dann ist es ja, glaube ich, schon oft so, dass sie auch von einem Trainer mal etwas länger begleitet werden. Dementsprechend sind das natürlich auch Vorbilder, prägende Figuren. Wenn wir jetzt mal einen Amateurtrainer nehmen, was muss der machen und was müsste der haben, um Knappenschmiedentrainer zu werden?
Ja, also ganz simpel. Wir haben schon so ein paar Voraussetzungen, was die Lizenz anbelangt. Er sollte im Grundlagenbereich optimalerweise die B-Lizenz haben, weil das beinhaltet natürlich auch den Faktor, dass jemand sich schon mal mit der Thematik Trainerausbildung befasst hat. Und deswegen ist das natürlich schon ein Faktor, der für uns eine Rolle spielt und der für uns auch wichtig ist. Heißt aber nicht, dass wenn wir einen guten Trainer mit einer C-Lizenz sehen, dass wir denen nicht auch die Chance geben können und dass er dann im Laufe seiner Zeit bei uns dann die B-Lizenz macht. Das wird auch vorkommen und hatten wir auch schon in der jüngeren Vergangenheit, dass ein Trainer in meinem Grundlagenbereich, also in unserem Grundlagenbereich dann mit der C-Lizenz angefangen hat und dann die B-Lizenz gemacht hat. Also das, was die Hardware anbelangt. Ansonsten, ich bin ganz, ganz großer Fan davon, Sozialkompetenzen. Du musst ein Gespür für Menschen, für Kinder, für Werte haben und diese Werte auch mit Leben füllen. Wenn du diese nicht hast, da ist es mir auch egal. Da könntest du den Pep Guardiola des Kinderfußballs sein und deine Fachkompetenzen könnten so ausgeprägt sein, wenn du nicht das Gespür hast für Menschen, wenn deine sozialen Kompetenzen nicht drüber stehen sogar, dann hätte ich schon ein Problem damit, weil immer dann, wenn du mit Kindern, mit Menschen zu tun hast, finde ich, ist ein Gespür für Menschlichkeit, für gewisse Werte, für eine gewisse soziale Intelligenz ist mir wichtiger als jegliche Fachkompetenz. Weil Fachkompetenz kannst du immer lernen. Du kannst immer, mittlerweile ist ganz simpel. Es gibt so viele tolle Bücher, es gibt so viele gute Kollegen, die über Podcasts, über Inhalte, über Veröffentlichungen.
Fußballtraining
vor allem. Ne? Also es ist ja auch hier in meinem Büro, liegen die ja auch und auch bei uns unten in der Knappenschmiede liegen ja auch die ganzen Lektüren rum.
Hast du gut gesagt.
Natürlich, es war ja auch kein Zufall. Ne? Aber nein, ist ja auch so, dass es mittlerweile viele Dinge gibt, wo du die Fachkompetenz sehr schnell entwickeln kannst, auf Basis dessen, dass du einfach du musst ein guter Mensch sein, der gewisse Werte mit Leben füllt, damit du ein Gespür hast für Menschen. Und wenn du das hast, immer herzlich willkommen. Und dann können wir zusammen Dinge im Bereich der Fachkompetenzen weiterentwickeln. Im Bereich Methodenkompetenzen können wir weiterentwickeln.
Ich finde, du hast was sehr Interessantes gesagt, weil das, was du beschreibst, geht ja auch ein bisschen mit Lebenserfahrung einher. Häufig wird ja schon gerade im Grundlagenbereich der Leistungszentren kritisiert, dass da viele Studenten unterwegs sind, die das natürlich das so als erste große Trainerstation nehmen und dann als Sprungbrett, um weiter voranzukommen. Die jetzt selbst dann logischerweise, weil sie Studenten sind, eine gewisse, aber natürlich keine große Lebenserfahrung haben. Inwiefern spielt das bei euch vielleicht eine Rolle? Vielleicht auch, also ich finde schon, ich bin ja auch jetzt vor einigen Jahren Vater geworden, das verändert schon viel, auch zu wissen, wie ist das so ein Kind, was geht in so einem Kind vor, wenn du das tagtäglich um dich herum hast. Da hast du schon nochmal so einen anderen Blick auf Kinder und hat auch so mein Trainersein verändert? Inwiefern spielt das auch bei euch vielleicht eine Rolle?
Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Es ist ein paar Jahre, es ist schon länger her, hat einer unserer sportlichen Leiter damals zu mir gesagt, Sam, du bist ein guter Trainer, du wirst aber noch ein besserer Trainer, wenn du Papa wirst. Sobald du Papa geworden wirst, dann weißt du auch, was ich meine. Und er hatte vollkommen recht, weil du, auch wie du selber sagst, du hast dann auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Das beinhaltet aber nicht, dass ein junger Student, der jetzt nicht Papa ist, kein schlechter Trainer sein kann. Da geht's immer um einen Faktor. Und da hätte ich dann immer ein Problem mit jemandem, wenn jemand, vor allem von diesen Jungen, die über eine gewisse Fachkompetenz auch ja, diese besitzen und daran an die Aufgabe herangehen, diese Aufgabe nutzen als Sprungbrett, um nach oben zu kommen. Da hätte ich immer ein Problem mit, weil dann bist du nicht gerade da für die Kinder und für die Aufgabe, sondern die Kinder und diese Mannschaft ist dann in dem Moment für dich da, damit du dich und deine Gedanken verwirklichen kannst. Und da, das hat gar nichts dann mit Alter zu tun, sondern da muss man einfach auch schauen, wer jetzt einfach diese Aufgabe für sich als, ja, als Mission sieht, für diesen Moment und nicht für sich selber, um dann selber besser zu werden, um höher hinauszukommen, sondern sagt, da will ich jetzt das meiste rausholen, damit die Jungs, also ich bin für die Kinder da und nicht die Kinder für mich. Und wenn ich das dann als Herangehensweise für meine Aufgabe damit Leben fülle, super. Dann kann auch der Student, es gibt einen Kollegen, den finde ich wirklich hervorragend, auch von dem anderen NLZ, ich glaube, der ist 19 oder 20, der ist sehr, sehr jung, aber macht eine hervorragende Arbeit, weil du bei dem das Gefühl hast, dem geht's nicht darum, jetzt unbedingt höher, schneller, weiter. Wir haben bei uns, haben wir hervorragende Trainer, die sich mit dieser Aufgabe einfach zu 100% identifizieren. Nicht mit dem Gedanken, wenn ich jetzt hier in der U10 oder U9 gut bin, dann wird mich ein Herr Schober dann oder Herr Pomplun dann zu höherem hinausschicken, sondern die kommen auf mich zu, weil sie sehen, dass meine Arbeit gut ist, dass meine Herangehensweise für diese Aufgabe gut ist. Und da kannst du natürlich schon Dinge auch nochmal anders, aus einer anderen Perspektive dann betrachten, wenn du Papa bist, wenn du Lebenserfahrung hast, wenn du aber auch, und das ist halt vor allem, wenn du auch ein Gespür für diese soziale Intelligenz und Kompetenz halt auch für dich in deinem Leben verinnerlicht hast, und dann wird alles andere, wird sich daraus entwickeln.
Aber wie findet ihr, also so meiner Vorstellung ist jetzt natürlich, wenn ihr, es gibt ja dann quasi auch ein, war zu meiner Zeit ja auch so, dann gibt's halt ein Bewerbungsgespräch und eigentlich, ich sag mal, ist dann ja schon auch hier und da mal Hörensagen, dass man dann irgendwo empfohlen wird. In so einem Bewerbungsgespräch kann, wenn sich einer gut verkaufen kann, dann kann ich natürlich erzählen, ne? Kinderfußball, das ist mein Ding. Meistens merkt man das ja erst, wenn sie dann wirklich einmal hier sind, ne? Aber wie macht ihr das so in diesem ersten Schritt, wenn wirklich jemand neu hierher kommt, auszuschließen, dass er das nur machen will, weil er in 5 Jahren U17-Trainer sein will?
Ist auch wieder so, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen und würde ein paar Geheimnisse dann wieder verraten, wo dann vielleicht die einen oder anderen dann wieder ein paar Tipps von uns bekommen, aber alles gut. Papier ist geduldig, so, und auf dem Papier ist immer alles toll. Und wir haben aus der Vergangenheit gelernt und ich fand es immer ganz schwierig, weil wenn ein Trainer mir gegenüber sitzt und sagt, boah, ich möchte Trainer bei euch im Grundlagenbereich werden und ich bin toll, weil ich kann das, und der wird mir ja nie sagen, aber Sam, du, ich habe aber auch ein paar Macken noch, da muss ich noch dran arbeiten, da muss ich ein bisschen reflektierter sein, weil das kann ich noch nicht so gut und da werde ich ein bisschen unkontrollierter oder so. Deswegen mache ich das grundsätzlich immer so, wenn auf dem Papier, wenn so eine Bewerbung reinkommt und die klingt interessant, dann fahre ich immer, dann gucke ich, wann er mit seiner Mannschaft irgendwo spielt, und dann fahre ich zivil hin, gucke mir hinterm Zaun, gucke mir sein Spiel an. Dann sehe ich, was der Trainer und wie der Trainer wirklich tickt. Und am besten auch, ohne dass er weiß, dass ich komme und mir sein Spiel angucke, weil du dann auch den Trainer einfach kennenlernst. Und dann weißt du auch in dem nächsten Atemzug, wenn du dann den ins Gespräch einlädst, ob das, was er dann in dem Gespräch dir auch sagt, auch wirklich so lebt oder auch nicht. Und dann kannst du dich mit der Thematik befassen. Also es ist quasi auch wie bei der Sichtung von Spielern.
Finde ich top. Deswegen habe ich es gesagt. Ich glaube, oft ist es halt schon so, dass viel, ne, man kennt irgendjemanden und der quatscht einen da rein. Und eigentlich haben sie sich gar nicht richtig mit deiner Person beschäftigt. Ne? Und dann passiert natürlich genau das, was dann halt auch mal passiert, dass da halt eine komplette Ente dabei ist. Aber wenn ihr das so macht, da vertraue ich einfach mal darauf, dass ihr das auch wirklich so macht. Ne?
Also ich kann dir sagen, dass die letzten Verpflichtungen von Trainern gerade im Grunde bin ich sehr zufrieden, weil es genau so auch war. Also alle, die ich jetzt aufzähle, unabhängig von Finn, der ja gefühlt schon seit Kindestagen hier als Trainer, den hast du ja selber auch noch erlebt.
Ja, ich glaube, der war 15 oder 16.
Schon so lange mittlerweile dabei ist. Außerdem, Madi habe ich auf dem Platz kennengelernt, selbst Peter Knebel damals noch, als er Direktor hier war, ist selber zu einem Spiel hingegangen, hat sich den angeguckt bei einem Spiel. Jasmina war ganz lustig, unsere aktuelle Co-Trainerin in der U11 mit. Da war ich zu einem Spiel, um den Spieler zu sehen. Und da ist mir aber nicht der Spieler aufgefallen, sondern sie als Trainerin, weil sie alleine auf der einen Seite stand gegenüber einem Trainerteam von 4 Vätern auf der anderen Seite, die da so reingebrüllt haben, und sie hatte das ganze Spiel total im Griff, hatte die brüllenden Väter da von der anderen Seite im Griff, hatte ihre Kinder im Griff, hat das super gemacht, habe ich gesagt. Genau so eine Trainerin brauchen wir. Also es ist wirklich so, dass wir über die Arbeit ihrer wirklich aktiven Arbeit, die Trainer. Yara habe ich gesehen, da war ich bei einem Spiel von ihr, weil sie hat mir Spieler aus ihrer Mannschaft empfohlen. Und dann bin ich nach Essen gefahren, habe mir das Spiel ihrer Mannschaft angeguckt und dann habe ich gesagt, ja, die ein, zwei Jungs, die sind ganz gut, reicht leider nicht für uns, aber du hast das richtig gut gemacht. Und wenn deine Mannschaften so wie die Fußball spielen mit 10, 11 Jahren, dann bist du prädestiniert für einen Trainerposten. Also es war wirklich so, dass die dann auch wirklich über diese Aufgaben dann zu uns gekommen sind. Und alle anderen, ob es ein Flo Neuhaus ist, der quasi hier von sich aus, der hat hier quasi übernachtet, um das Training zu beobachten, und ist nach dem Training zu uns hingekommen und hat die Trainer gefragt, warum hast du das so gemacht, warum da so, hat sich die Übung aufgeschrieben. Der ist ja sowieso so ein positiv verrückter, ne, der Fußball liebt. Das ist auch derjenige, der mir das Video zum Super Mario Effekt geschickt hat. Die leben diese Aufgabe so sehr voller Begeisterung, und deswegen ist dann natürlich auch diese Energie in der Knappenschmiede eine ganz andere, weil die Trainer, die Persönlichkeiten einfach auch hervorragend ihre Aufgabe mit Leben füllen.
Ja, also liebe Trainer aus dem Ruhrgebiet, ne, wenn ihr euch auf Schalke in der Knappenschmiede bewerbt, immer gewappnet sein, dass vielleicht hinter dem Zaun irgendjemand steht und euch beobachtet. Sam, von meiner Seite war ein überragendes Gespräch. Ich habe tatsächlich auch nichts anderes erwartet. Trotzdem für die Leute, die das hören, auch nochmal die Info am Rande, dass wir jetzt natürlich nicht nur hergekommen sind, um den Podcast aufzunehmen, sondern dass wir auch im Rahmen vom Fußballtraining Junior einen Beitrag mit dir machen zum Super Mario-Effekt. Was das dann genau ist, das könnt ihr dann in der Zeitschrift selbst nachlesen. Sam, nochmal tausend Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Für meinen ersten Podcast fand ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, weitere werden folgen. Ja, macht's gut und bis bald. Ne?
Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr hier wart. Schön, dass ich der erste Partner sein durfte von deinem Podcast. Also auch für mich eine Ehre und ein besonderer Moment. Und kann ich nur sagen an deine Kollegen, die sollten dich öfter ans Mikro lassen. Ja, du hast ein Gespür dafür.